Darf ich dich zu mir nach vorne bitten? Ich habe auch schon eine erste Frage in der Zwischenzeit, vielleicht während ihr darüber nachdenkt und auch eure eigenen Gedanken formuliert.
Ja.
Nochmal ganz herzlichen Dank für diese interessanten Gedanken. Ganz besonders eingeprägt hat sich dieser eine Satz von dir, du hast den auch zweimal wiederholt, ja. Ich glaube bewusst, dass man sich das auch merken kann, ja. Magst du den trotzdem nochmal für uns wiederholen? Er war so wichtig. Diese Einheit
ist Protest
gegen die Wichtigkeit der Unterschiede. Genau, Einheit ist Protest gegen die Wichtigkeit der Unterschiede. Ja, ich glaube, das dürfen wir uns alle merken. Du hast vermutlich mitbekommen in den letzten 24 Stunden, dass wir eine bunte, vielfältige Gemeinde sind.
Schön.
Hier in Zürich, und das ist wunderbar. Und manches Mal spüren wir aber auch ein bisschen diese Herausforderung, die das bedeutet. Vielleicht ist das für uns manches Mal auch ein wenig beunruhigend. Ja, da ist viel Neues, viel Veränderung, viel Wechsel. Vielleicht macht das auch manches Mal ein bisschen Sorge, was passiert da. Du hast betont die Wichtigkeit der Gemeinsamkeiten. Was würde das für uns als Gemeinde, wenn wir ganz aktuell mit solchen Veränderungen konfrontiert sind, bedeuten im Umgang mit Geschwistern aus anderen Kulturen, mit ganz vielen verschiedenen Sprachen, die uns begegnen? Ich habe manches Mal schon gehört von Personen, die hier schon längere Zeit in der Gemeinde sind, sie wissen von der Hälfte der Gesichter gar nicht, wer das ist, ob die jetzt schon lang kommen oder neu hier sind oder so. Es kann ja verunsichern. Wie würdest du damit umgehen? Oder was kannst du uns vielleicht weitergeben in diesem Bezug?
Wir kennen das auch in Friedensau. Es ist ganz ähnlich, ganz unterschiedliche Nationen, ganz unterschiedliche Traditionen kommen zusammen. Natürlich immer auch junge Leute. Und es gibt in Friedensau eine große Zahl älterer Leute. Wir haben ja auch ein Altenheim. Also es ist schon herausfordernd. Und manchmal kommt der Gedanke, dass wir doch etwas uns einander zuwenden sollten. Also dass wir uns treffen, dass wir miteinander sind. Und das ist ganz wichtig und wertvoll. Aber ich glaube, das ist nicht die Lösung. Das ist nur ein Teil. Die Lösung sehe ich darin, dass man gemeinsam auf etwas anderes schaut. Also, ihr habt heute dieses wunderbare Miteinanderessen. Und man hat mir erzählt, da arbeitet in der Küche jemand aus dort und aus da. Und ganz verschiedene Länderkulturen treffen sich in der Küche und machen das Essen gemeinsam. Das scheint mir so etwas zu sein, wo man miteinander etwas tut für andere. Das schweißt zusammen. Nicht jeder kann dasselbe, aber weil sie unterschiedlich sind, wird das desto besser. Wenn alle Gleichen sich immer treffen, dann gibt es weniger Möglichkeiten. Also mir scheint, dass wir brauchen einen Blick für Aufgaben für andere, die uns helfen, Einheit zu erleben, nicht gleich zu werden, das wird sowieso nicht, sondern einfach das Miteinander zu erleben. Es geht, dass ganz verschiedene Leute miteinander etwas tun. Und das wagen wir oft nicht so gut, jedenfalls wir in Friedensau. Wir wagen das manchmal gar nicht. Ja, wir denken, wir müssen uns erstmal gut verstehen, ehe wir dann miteinander was machen können. Geht es nicht eigentlich andersrum? Wir machen was miteinander für andere und lernen uns darin verstehen. Vielleicht sollten wir das mal probieren.
Vielen Dank. Du hast jetzt das Beispiel genannt, ein kleines, ja, beim gemeinsamen Essen in der Küche. Aber mir scheint, es ist auch ein bisschen eine Herausforderung in einer so großen Gemeinde, etwas überhaupt Gemeinsames zu finden. Ja, Essen ist uns wichtig, aber du hast jetzt gemeint, bewusst den Blick auch auf andere zu richten, wo kann man sie vielleicht einbinden, vielleicht sie involvieren, vielleicht, dass sie mitarbeiten, mit beschäftigt sind. Viele wollen vielleicht das auch gar nicht, die wollen einfach gerne kommen und mit dabei sein. Aber jetzt natürlich abgesehen von dem Zentrum Jesus Christus, das uns verbindet, das uns vereint. Aber für eine Gemeinde in unserem kulturellen Kontext, was kann denn so etwas Gemeinsames sein?
Ich kenne euren Kontext jetzt nicht so gut, dass ich jetzt hier die guten Ratschläge geben könnte. Also das überfordert mich.
Ja.
Aber der Versuch ist es wert, danach zu schauen. Und vielleicht sind es ja auch mehrere Dinge, wo sich verschiedene Personen zusammentun.
Ja, ja. Ja, ich wollte dir auch nicht die Arbeit überlassen. Fragen bitte, Herr.
Sorry, Roland, vielleicht in Antwort zu seiner Frage. Ich kam von einer Kirche mit, also in Andrews University gibt es viele verschiedene Kirche mit verschiedenen Kulturen. Und ich denke, warum müssen wir alle so verschiedene? Die Spanische hat etwa 7 Kirche, die Chinesische, die Japanische, die Portugiesische. Und hier haben wir auch in Zürich 4 verschiedene Kulturen und viel verschiedene Gemeinden. Und denke ich, ja, mit Krami ist das ein bisschen schwierig. Wir haben einfach andere Kirche. Aber Krami kann nicht eine andere Kirche, die sind nicht groß genug oder wir sind nicht groß genug als Englischredner. Es ist schwierig, also weil die Sprache ist erste Sache und Kultur ist noch etwas anders. Und ja, das wird immer ein Problem sein, glaube ich, also als wir zusammenkommen. Es müssen nicht ein Negativsachen sein. Aber wir müssen ja, wir probieren, singen zusammen, wie wir machen und wie er hat gesagt, das ist nur ein Anfang. Aber es ist doch etwas, wo wir können zusammen. Und ja, die Küche ist, wir können noch mehrere haben, also in der Küche oder Gruppen und das gibt's auch nicht. Also, aber das könnte auch Kulturen, verschiedene Kulturen und verschiedene auch in der Kirche noch. Also, aber anyway, meine Frage, nächste Frage, weil das Frage, das kann ich auch nicht mehr antworten. Aber es bewundert mich auch immer, wir haben verschiedene Kirche auch. Also die gründen neue Kirche mit verschiedenen Kulturen. Die bleiben meistens nicht zusammen. Auch in unserer adventistischen Kirche, wir bleiben nicht zusammen. Komischerweise. Auch unter Gott, auch Adventisten in den USA, wir haben Spanisch, wir haben auch also ein Schwarze sogar. Also anders. Wieso? Warum muss das sein? Ich frage mich auch immer wieder. Aber meine Frage kommt jetzt. Es tönt, wie Sie haben gesagt, je mehr Grenze das man gibt, desto schlimmer das ist. Und ich denke, mit Kindern, das geht gar nicht. Wir haben K.O. Ohne Ordnung gibt's Chaos. In der Kirche, wenn wir keine Ordnung haben, werden wir Chaos haben oder werde das einfach, du machst, was du willst und alle machen, was sie wollen und das ist das besser? Ich werde verrückt. Also, weiß nicht.
Ganz vielen Dank, das ist ein guter Einwand. Ja, kommt jetzt Chaos, wenn wir so verschieden bleiben, wie wir sind. Wir sind ja sowieso verschieden. Ja, das kann passieren. Aber das kann ja nur dann passieren, wenn wir nichts Gemeinsames haben. Also wir müssen das Gemeinsame stärken bei allen Unterschieden. Und was kann das sein? Die Frage kam schon. Was kann das sein und warum gibt es dann trotzdem verschiedene Kirchen in verschiedenen Kulturen, selbst in einer Stadt? Ja, und auch in Friedensau gibt es das. Wir haben also 2 Gottesdienste, weil 2 Gruppen, auch 2 Sprachgruppen, sich schwer tun, das gemeinsam zu gestalten. Wir bemühen uns aber darum, dass es von Zeit zu Zeit immer Gemeinsames gibt. Ich sehe es so. Man braucht auch so ein bisschen Unterstützung. Also bei Paulus war es ja so, er hat sich auch ein bisschen allein gefühlt. Und wenn die Gegner ihn bekämpft haben, das hat ihm wehgetan.
Und dann braucht er auch wieder mal die Leute, die ihn unterstützen und tragen. Wir brauchen das auch. Und vielleicht ist es sogar legitim, dass man manchmal in kleineren Gruppen in seinem eigenen Kulturkreis und in eigenen Leuten ist, die einen gut verstehen, sodass man sich dort erholen kann, um dann wieder Kraft zu haben, auch die Verschiedenheiten auszuhalten, wenn wir dann in der größeren Gruppe sind. Lass uns da nicht eins gegen das andere setzen, sondern vielleicht sehen, wie beides sein Recht hat, das Ziel aber immer bleibt, dass das große Gemeinsame gewinnt. Und das wird wohl nicht gehen, ohne dass wir Aufgaben sehen, die uns alle zusammenführen, weil wir alle gebraucht werden. Und solche Aufgaben gibt es, auch über Sprach- und Kulturgrenzen hinweg. Also wenn man ein großes Projekt gemeinsam stemmen will, dann irgendwie kann man sich mit verschiedenen Leuten doch einigen. Und so ein großes Projekt ist ja auch das, was Jesus der Gemeinde aufgetragen hat. Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium.
Vielen Dank. Ich habe hier vorhin und dann noch eine zweite Hand gesehen.
Wir haben jetzt geredet über unseren Mikrokosmos, sagen wir so. Wir leben in Europa und wir sehen, dass bestimmte religiöse Gruppen sehr wachsen. Und ich frage mich, wie sollten wir Adventisten gegenüber diesen Gruppen da sein, wenn sie mir sagen, Einheit ist Protest gegen also die Wichtigkeit der Unterschied. Es wäre für mich interessant zu hören von Ihnen in der Praxis, wie wir das umsetzen könnten.
Wie kann man das umsetzen? Ja, das ist die Frage, um die wir jetzt ringen. Ihr und ich auch und wir alle, wie kann man das umsetzen? Aber seht mal, das Erste ist es ja, dass man das erstmal wahrnimmt. Wie oft versuchen wir denn Einheit dadurch zu schaffen, dass wir sagen, es muss so sein und alles andere ist nicht zugehörig. Das ist ja oft ein Versuch, der aber eigentlich Einheit nicht fördert, sondern hindert. Stellt euch mal vor. Ich nehme das jetzt mal nur als ganz verrücktes Beispiel. Ja, das ist, stellt euch mal vor, wir würden sagen, Einheit bedeutet, alle werden Vegetarier. Ich nehme das Beispiel aus dem Römerbrief. Ja, das war nämlich in Rom so, dass es solche Bestrebungen gab. Und Paulus hat das nicht unterstützt. Einheit werden wir nur, wenn wir alle Vegetarier sind. Glaubt ihr denn, wenn dann alle anderen weg sind und nur noch Vegetarier zusammen, dass die einig werden? Glaubt ihr das? Da gibt es doch auch noch Riesenunterschiede. Dann wären die anderen Unterschiede wichtig. Und dann fängt man wieder an zu streiten. Der Streit lässt sich so nicht lösen, dass wir sagen, das scheiden wir aus und das scheiden wir aus. Der lässt sich doch nur lösen, indem wir in eine Mitte schauen. Nicht zu sagen, alles geht. Ohne Mitte. Sondern eine Mitte müssen wir haben. Ein Zentrum. Und da entsteht Einheit, weil wir uns diesem Zentrum alle zuwenden können. Und das wird uns auch beeinflussen. Ja, das wird auch Folgen haben, wenn wir in diese Mitte schauen, dass manche Dinge, die am Rand vielleicht jetzt noch eine Rolle spielen, dann keine mehr spielen oder auch geändert werden. Aber es muss von der Mitte herkommen. Das ist das Entscheidende.
Wir hatten noch vorher zwei andere Hände. Ja, Franke noch kurz.
Freundlichkeit und Freude kommt ja nicht aus der Reintönigkeit, der Einseitigkeit, sondern aus der Vielfalt entsteht die sozusagen die also aus der Unterschiedlichkeit entsteht die Vielfalt und aus der Vielfalt in der Einheit des Geistes, also wenn wir eines Sinnes, einen Geistes sind und wenn wir wissen, dass er die Bibel inspiriert ist vom Geist Gottes und Ellen White auch ist inspiriert gewesen, wir glauben, dass Ellen White auch und dann alles zusammennehmen, wir haben so einen Reichtum. Die Barriere, also auf einer Bergwanderung zum Beispiel, wenn einer nicht dem anderen am Seil hält, dann zieht ein, also Achtung, übers Matron ist gefährlich, aber jetzt sagen wir ein bisschen nicht so gefährlich, dann ist trotzdem Seil und Haken und die richtigen Schuhe und alles ist wichtig, also das ganze Equipment, was man dabei hat, dass man es richtig nutzt. Zum Beispiel ein Hindernis oder ein Problem ist die Sprache, wie du gesagt hast, die Unterschiedlichkeit. Wir haben so viele Sprachen, ich kann nicht mit jedem Ungarn oder Rumänen reden, ich kann den Tschechoslowaken, wir haben so viele unterschiedliche Sprachen um uns herum. Also wie kann ich überhaupt kommunizieren, wie kann ich überhaupt dem näher kommen? Man kann einfach sich reduzieren und grüß euch und tschüss, also Begrüßung und Verabschiedung und dann hat sich's. Mehr kenne ich dann noch nicht, aber so in näheren Kreisen ist es gut, wenn man ein bisschen gewisse, nicht nur am Sabbat, sondern auch sonst ein bisschen Verbindlichkeit zeigt und interessiert ist und dass man sich nicht verschließt, dass man offen bleibt für den anderen, dann löst das beim anderen auch wieder etwas aus, dass er auch auf einem zukommt. So ist das kann der Mensch nicht eigentlich organisieren. Es ist schon viel organisiert, wir haben schon ein Riesenprogramm da, das läuft so viel, nicht? Aber manchmal ist das auch schwierig, dann zu koordinieren. Jeder muss für sich seine Nische finden und trotzdem denken, wir ziehen am selben Strick.
Die Frage dahinter habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Nein, nur die Frage war jetzt nicht ganz klar. Ich weiß nicht, hast du eine Frage herausgehört?
Das war ein Angebot, das war keine Frage.
Also du hast ein bisschen die Herausforderungen auch beschrieben. Ich würde mal trotzdem meinen Anhänger noch weitergeben und dann deine Frage noch, ja, wer definiert die Mitte?
Okay. Wir sprechen von Einheit auf Gemeindeebene. Wir bemühen uns darum. Soweit ist ja die Grabestraße gar nicht so schlecht dran, vor allem dank KI und Technik. Ich frage mich, wenn ich höre, dass aus oberster Stelle unserer Kirche gesagt wird, wer die 28 Glaubenspunkte nicht annehmen kann, der soll austreten. Wo ist da die Vielfalt, wo ist da die Einheit? Wo ist die Grenze zur Vielfalt?
Ich denke, das berührt sich mit der Frage, die schon in den Raum geworfen wurde. Wer definiert eigentlich die Mitte? Ist das die Mitte? Können wir jetzt sagen, da haben wir da Klarheit und da haben wir ja auch gleich eine scharfe Grenze und da ist alles in Ordnung. Wir erleben doch, dass es nicht stimmt, dass alles in Ordnung ist. Das erleben wir doch. Also die Diskussionen verstummen ja nicht über verschiedene Glaubenspunkte und Fragen und dies und das. Ja? Die kann man ja nicht einfach abwürgen. Man kann ja nicht einfach sagen, jetzt dürfen wir darüber nicht mehr sprechen. Ich meine, die Kommunisten haben das so gemacht, als wir in der DDR lebten. Das kenne ich schon, aber das hilft doch nicht. Sondern es hilft doch nur, wenn das Miteinander irgendwie weitergeht, nicht problemlos. Ich meine, natürlich gab es in der Urgemeinde Streit. Natürlich hat auch Paulus drunter gelitten und er hat vielleicht auch mit beigetragen manchmal, weil er ziemlich scharf sein kann. Aber das Ziel muss doch bleiben, das Miteinander zu stärken. Und das braucht eine Mitte. Ist die mit 28 Glaubenspunkten festzumachen? Ich denke nicht. Denn 28 Glaubenspunkte sind etwas Festgeschriebenes, was sozusagen so tut, als wäre es, als wäre es unveränderlich. Was ja nicht drinsteht, dass es unveränderlich sei, sondern das steht oben drüber, dass das im Moment die Version ist, über die sich die Kirche verständigt hat. Und wenn da eine Änderung sein muss durch neue Erkenntnis oder durch klarere Formulierung, dann wird das geändert. Also es ist ja eine Momentaufnahme. Und wir werden Einheit immer nur als Momentaufnahme haben. Immer wieder gibt es Verschiedenheit, immer wieder gibt es Neues, immer wieder gibt es Veränderung, mit denen verschiedene Leute verschieden umgehen. Immer wieder wird es Fragen geben und ringen um Einheit. Das ist so normal, dass wir uns darüber nicht wundern sollten. Und das festzuschreiben und zu sagen, so, jetzt haben wir es für alle Zeiten, das geht überhaupt nicht. Wäre auch ein bisschen langweilig. Also ich sehe das nicht als die Lösung, sondern ich sehe das als eine Momentaufnahme, die in dem Moment, wo man sie herausgibt, schon veraltet ist. Das ist doch bei allen Sachen so, dass sich alles immer ändert. Das heißt nicht, dass man darüber nicht spricht oder ringt und immer wieder nach neuen Formulierungen sucht, sondern dass man eben dranbleibt. Und das finde ich gut. Dranbleiben.
Wir sprechen hier als Gemeinde, also wir sind hier eine Gemeinde. Wie stehe ich, also wie kann ich zu meiner Weltkirche, also ich kann nicht anders als eben doch zu den Siebenten-Tags-Adventisten, zur Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten gehören. Auch wenn ich Gemeindeglied bin hier in der Kramerstraße, gehöre ich halt durch meine Taufe, durch meine Beteiligung und so weiter, bin ich Mitglied. Und soll ich austreten? Heißt das, wer bestimmt das? Wer austritt? Ja, es ist gesagt worden, es ist geschrieben worden. Wer bestimmt das? Soll ich austreten, wenn ich sagen muss, nein, ich kann nicht allen Glaubenspunkten so zustimmen, wie sie dastehen. Ich erinnere mich an Rainer Brunsma, der am Forum letztes Jahr sagte, ganz verschmitzt, und das betrifft auch mich, er habe sich taufen lassen mit 22 Glaubenspunkten, ich ebenso, und er nehme sich jetzt die Freiheit heraus, von den 28 Glaubenspunkten die 22 herauszunehmen, die ihm passen.
Ja, ich sehe es so. Diese Glaubenspunkte sind ein vorläufiges Ergebnis einer momentanen Einigung auf einer Generalkonferenzebene. Und ich gehöre zu dieser Kirche dazu. Und wenn das eine Einigung gegeben hat darüber, dann geht danach die Diskussion weiter. Das ist unvermeidlich, die geht immer weiter. Und ich verstehe mich als Adventist, indem ich an dieser Information und an dieser Diskussion teilhabe. Das heißt, die Frage, wer bestimmt, was adventistisch ist, das bestimmt nicht einer und nicht zehn, sondern das bestimmt die Gemeinde insgesamt. Und jeder hat irgendwie eine Stimme, eine winzig kleine, aber eben doch. Und jeder trägt dazu bei, mehr oder weniger. Ich könnte natürlich sagen, ich trete aus, weil was ich da manchmal höre, finde ich nicht gut. Das könnte ich machen. Aber warum sollte ich meine Stimme verstummen lassen, wenn ich Teil dieser Kirche bin und als Teil dieser Kirche mit Verantwortung trage für das, was als Mitte gelten soll, worüber wir uns zeitweilig momentan verständigen können. Ich will meinen Beitrag dazu leisten. Wer definiert, was adventistisch ist? Wir definieren das. Wir alle. Jeder trägt seinen Beitrag dazu bei. Winzig klein im Gesamten. Aber doch nicht nichts. Und wenn wir verstummen oder sagen, wir machen nicht mehr mit oder wir isolieren uns und machen unser eigenes Ding, ja, dann wäre eine Stimme verloren. Und das wäre schade, denn wir brauchen jede Stimme. Also ich sehe das so, dass ein gemeinsames Ringen um das Adventistsein normal ist, zur Kirche dazugehört, ganz selbstverständlich dazugehört. Weil die Zeit ändert sich, die Situationen ändern sich. Wir müssen immer wieder neu nach Antworten suchen. Und das müssen wir gemeinsam machen. Das geht nicht ohne Spannungen. Da gibt es Widersprüche und Streit. Das gehört dazu. Aber warum nicht? Wenn wir doch alle ein Ziel haben. Ja, Christus muss verherrlicht werden.
Theo, war deine Frage schon beantwortet oder wolltest du noch?
Eine Frage. Ich könnte mir vorstellen, Sie kennen vielleicht das schweizerische politische System. Wir haben ein Initiativrecht. Und ein Bürger kann mit 100.000 Unterschriften kann er eine Volksabstimmung in die Wege leiten. Und in unserer Kirche haben wir fast keine Möglichkeit, von unten her wirklich etwas zu bewegen. Das ist sehr aufwendig. Und ich würde mir wünschen, dass man irgendwie so etwas hätte.
Ja, aber dass wir keine Möglichkeit haben, das sehe ich nicht. Das sehe ich nicht. Ich sehe, dass wir alle irgendwelche Möglichkeiten haben, wie die bewertet werden von anderen und so. Das ist eine andere Frage, ob das akzeptiert wird oder nicht. Warum sollen wir dann verstummen? Ja, warum sollen wir sagen, das geht nicht? Klar könnte man sowas organisieren, ab so viel Unterschriften muss das behandelt werden. Ja. Wir haben ein anderes System, wir haben ein Delegiertensystem und dort wird dann entschieden. Und wir müssen auch damit leben, dass in der adventistischen Kirche eine ganz große Gemeinschaft, eine ganz große Zahl von Gläubigen mit unserer Kultur, aus der wir her denken, nicht vertraut ist, weil es ja in der Welt ganz unterschiedliche Kulturen gibt. Und wir haben auch nicht die Überheblichkeit zu sagen, nur unsere allein ist richtig. Ja, das kann ja durchaus auch anderes richtig sein. Also das Ringen müssen wir schon akzeptieren, aber wir sollen es auch akzeptieren und nicht kapitulieren. Ich sehe nicht so, dass wir keine Chance hätten, was zu beeinflussen. Dass ihr hier zusammen seid und über diese Frage überhaupt, oder dass diese Frage überhaupt diskutiert werden kann, was ist adventistisch, finde ich schon mal großartig. Ne, das ist doch nicht selbstverständlich, dass das geht. Vielleicht würde andere Gemeinden oder andere Kulturen sagen, das darf doch gar nicht sein, ja, das ist doch alles festgeschrieben. Aber nein, so ist es eben nicht. Und so ist es auch biblisch nicht. Das Ringen geht immer weiter.
Vielen Dank. Ich habe jetzt noch einige Wortmeldungen hier gesehen. Ich werde versuchen, sie in der richtigen Reihenfolge wieder zu berücksichtigen. Patrick, glaube ich, war zuerst und dann Scheil und Willi.
Mir gefällt, dass die Begebenheit, wo man versucht hat, Jesus ein weiteres Mal eine Falle zu stellen. Und man hat ihn gefragt, ja, wem sollen wir denn Steuern zahlen? Und ich finde, diese Geschichte hat in sich exemplarisch einen Kern einer möglichen Lösung für viele Konflikte. Jesus hat da darauf hingewiesen und hat gesagt, schaut mal, zeigt mir eine Münze. Und was sieht man auf dieser Münze? Auf dieser Münze hat es vorne einen Kopf und hinten eine Zahl. Und dann hat er gesagt, schaut mal, man kann Probleme schon theologisieren. Und dann sind die Leute schließlich bereit dafür zu sterben, für ihre Überzeugung. Aber es gibt zahlreiche Fragen, die sind eigentlich kulturell administrativer Natur. Kopf und Zahl. Und eine kluge, in meinen Augen ist eine kluge Kirchenleitung bei Konfliktfragen bemüht darum, möglichst zu verhindern, dass kulturelle Fragen in den theologischen Bereich geschoben werden. Wir hatten in unserer kleinen Kirche, wo ich aufgewachsen bin, einmal den Konflikt, sollten wir das Abendmahl aus kleinen Gläschen oder aus einem gemeinsamen Kelch einnehmen. Und dieser Konflikt hatte das Potenzial, die Gemeinde zu spalten, weil er theologisiert wurde. Es wurde eine Gewissens- und Glaubensfrage daraus gemacht. Dabei war es ein kulturelles Problem. Und eine kluge Kirchenleitung wird meiner Meinung nach immer versuchen, diese Konflikte in den kulturellen Bereich zu schieben. Und dann wird er entschärft. Weil dann kann man sagen, ja, in Südafrika haben sie halt 3 Frauen, die Männer. Aber bei uns nicht. Und diese Einsicht, dass kulturelle Fragen regional gelöst werden, das entschärft ganz viele Probleme. Und dann verzichtet man auf ein Stück Einheit, weil man macht es nicht überall gleich, aber dann hat man diese Einheit der Mitte. Und man kann sich immer noch freuen, wenn man dann diese südafrikanischen oder weiß nicht wer woher Geschwister besucht oder sie bei sich hat.
Ja, du hast recht. Eine kluge Leitung wird versuchen, die kulturellen Spannungen nicht wichtig zu machen. Ja, das ist wahr. Und das Beispiel, was du sagst, haben wir in Friedensau auch erlebt. Und ich bin glücklich darüber, wie es zur Lösung kam. Und ich will euch ein Detail sagen, was mir wichtig ist. Es gab Leute, die unbedingt den großen Kelch wollten und andere, die nicht kommen, wenn sie nicht den kleinen Kelch haben. Ja, und wie kriegt man das zusammen? Und dann wurden natürlich auch Bibeltexte zitiert und all das, was man dann noch hat. Und dann haben wir beide Möglichkeiten zugestanden und haben gesagt, es geht sowohl ein großer Kelch herum, als auch kleine werden ausgeteilt. Und das eine Detail, was ich euch sagen will, wir haben es nicht so gemacht, dass wir sagen, die mit dem großen Geld gehen die Seite und die mit dem kleinen gehen in die Seite. Denn dann hätten wir ja für alle sichtbar gemacht, wer wo steht. Das sind da die, ja? Und das sind da die. Das ist ja ein Betonen, ein Hervorheben, ein Sichtbarmachen der Verschiedenheit. Warum sollte man das machen? In der Reihe kann jeder, wenn der große oder der kleine Kelch vorbeikommt, einen kleinen Wink geben und sagen, ich will den, ich will den. Sodass überhaupt nicht auffällt, wer was nimmt. Ist das denn so wichtig? Ist diese Sache so wichtig, dass wir das sichtbar machen müssen? Kann das nicht ganz unauffällig bleiben? Und das ist unauffällig geblieben. Und die Leute haben sich verschieden entschieden, mal so, mal so. Manche haben auch gewechselt, also vom Kleinen zum Großen und umgekehrt. Ist doch okay. Ja. Und ich glaube, das wäre ein Weg, die Unterschiede nicht zu betonen, sondern das Gemeinsame herauszustreichen. Die kulturellen Unterschiede. Das erinnert mich was daran, wurde ich erinnert, als du das Beispiel nanntest.
Vielen Dank. Giles, bevor ich dir das Wort gebe, und dann, ich weiß, war Giles und Franco und dann Willi. Mich hat das jetzt nur gerade an die Situation erinnert, die wir hatten vor einigen Jahren, weltweit mit der Corona-Geschichte. In gewisser Weise, ich möchte jetzt da keinerlei Diskussion anfangen, bloß nicht. Aber ich glaube, eines der Probleme, so wie du das jetzt beschreibst, darin war ja auch, dass man quasi gar nicht daran vorbeikam, es sichtbar zu machen. Also dann auch diese Verpflichtungen, die staatlichen, du musst dieses oder jenes tun. Es war für alles sichtbar. Ich glaube, das hat sehr dazu beigetragen, dass diese Konflikte so stark geworden sind. Ja. Es konnte irgendwie nicht verborgen bleiben.
Ja.
Giles, no more? No? Okay, Franco?
Ja, also am Schluss muss ich sagen, warum machen wir so viele drumherum? Warum können wir nicht einfach sagen, weil wir Christus lieben, ziehen wir am selben Strick und möchten auch, wie auch Ellen White schon gesagt hat, das ist der erste Folge von Jüngerschaft ist doch einfach, dass wir, also ich mache Mission immer und überall, wenn irgendwie geht, das ist wichtig, also das ist mein Auftrag, das Evangelium zu verkünden, weiterzugeben, ist wichtig als unsere internen kleinen Rangeleien da um Positionen, weiter der Kuckuck, was alles, wir sollten doch einfach mal priorisieren, also eben, jetzt ist die Frage, was meinst du dazu, wo sollen wir ansetzen? Die Prioritäten setzen. Was ist der erste Schritt, den wir tun müssen zur Einheit? Ist es da jetzt wichtig, dass wir da das alles vorher mit den 28 Glaubenspunkten, ich glaube, das habe ich sowieso noch nicht ganz begriffen und ich weiß es, Vergesslichkeit und so weiter, kommt alles Mögliche dazu. Wir sollten einfach wissen, dass, wie es schon heute Morgen habe ich gesagt in der Lektion, sehen auf, wenn die Probleme ankommen, die Erdbeben und der Kuckuck, was alles, dann auf Christus sehen, das hat er selber empfohlen. Nicht? Und wenn wir auf ihn sehen, dann lösen sich die Probleme von selber. Das Problem ist doch einfach auch der Glaube, aber was würdest du sagen, welche Prioritäten sind die wichtigsten?
Ja.
Das ist meine Frage.
Danke, Franco.
Wisst ihr, wenn ich das jetzt beantworten würde, dann wäre ich hier der Guru, der euch sagt, wo das Wichtigste ist. Nein, das kann ich doch gar nicht. Ich habe doch nur eine Sicht, meine nämlich. Und ihr habt eine andere. Jeder hat eine andere. Und wir tragen gemeinsam zusammen und ringen um das Wichtigste. Darum muss man ringen. Da muss eine Diskussion sein. Da sagt der eine dies, der andere das. Und wenn wir einander mögen, dann wird das auch gelingen. Und das gelingt oft gut. Natürlich nicht immer. Manchmal gibt es auch Zoff, ja, weil wir das uns nicht einigen können, was jetzt Priorität hat. Dann müssen wir es halt nochmal versuchen. Das Miteinander ringen und reden, das Diskutieren ist das eigentlich Wichtige. Darauf kommt es an. Und das Diskutieren gelingt nicht, wenn man nur redet. Also man muss vor allen Dingen hören. Darauf kommt es sehr an.
Dankeschön, ja. Ja, jetzt ist Willi, dann würde ich meine Wortmeldung ganz kurz zu Tisch nehmen und dann Monika.
Ja, über die Kultur ist jetzt schon gesprochen worden. Ich finde das ein sehr wichtiger Punkt. Auf die letzte Diskussion, die ich weltweit erlebt habe in der GK, das war die Frauenordination und dort hat man die Kultur nicht berücksichtigt. Das ist das eine. Das andere ist, soll ich Adventist bleiben, wenn ich mit einigen Punkten nicht mehr einverstanden bin? Da sage ich doch, ich wurde mit 16 getauft und ich zitiere Konrad Adenauer, der gesagt hat, das interessiert mich, mein Geschwätz von gestern. Es gibt aber einen Nachsatz, er hat gesagt, niemand kann mich daran hindern, klüger zu werden. Also ich glaube jetzt ja nicht mehr dasselbe, wie ich vor einigen Jahrzehnten geglaubt habe. Und mein Seelenheil ist ja nicht abhängig von einer gemeindelichen Zugehörigkeit. Der dritte Punkt, den ich noch erwähnen wollte, ist mir entfallen, also können wir Zeit sparen.
Ja, gut. Ja, wir werden klüger vielleicht, hoffentlich. Jedenfalls werden wir anders. Alle. Und wir beeinflussen einander. Alle. Jeder hat seinen Beitrag. Einfach nur durchs Dasein auch. Denkt nicht, wenn ich hier vorne stehe und ihr sitzt da, dann wirkt das nicht. Das wirkt alles, was ihr tut, was ihr denkt, was ihr macht, wie ihr reagiert. Das wirkt auf mich zurück, das wirkt auf den Nachbarn. Wir sind doch wie ein Organismus, wo keiner alleine existiert. Und das ist wunderbar. Da ist schon Einheit da, bevor wir überhaupt drüber nachdenken.
Du beweist,
wie der dritte Punkt in den Sinn gekommen ist. Nur kurz, ich habe mir die Stelle, die du da heute verhandelt hast, auch angestrichen und habe gedacht, ja, der Paulus, der ist klug. Er widersetzt sich einem Grundsatz, den wir heute hochhalten, nämlich der Zweck heilt die Mittel. Das würden wir nie unterschreiben als Christen und Adventisten. Und ich habe bisher immer gedacht, die Motivation sei entscheidend. Wir machen ja Fehler. Es ist gar nicht anders möglich und wir sagen, ich verzeihe dir, denn es war eine gute Absicht dahinter. Aber bei diesem Beispiel kann ich die gute Absicht nur mit dem Zweck halt die Mittel erkennen. Und das ist eine heikle Sache.
Ja, ich wollte ganz kurz reagieren auch. Du hast jetzt beschrieben, wie wir uns gegenseitig ja auch verändern und beeinflussen. Und das muss ich auch, oder darf ich auch bestätigen, ich meine, ich bin jetzt seit, ja, noch keine 10 Jahre, aber bald sind es 10 Jahre hier mit euch in dieser Gemeinde. Und wenn ich zurückdenke, im Rückblick sehe ich schon sehr viel, was euer Denken, euer Leben auch verändert hat in meinen Vorstellungen. Ja, also das hat mich auch geprägt und egal, wo ich dann wiederum hingehe, nehme ich das auch mit. Ja, so gesehen habe ich schon den Eindruck, wie du auch gesagt hast, wir haben zwar vielleicht nur einen kleinen Einflussbereich, aber wir haben alle einen Einflussbereich. Wir prägen uns gegenseitig und das ist auch etwas, was in die Welt geht. Ja, und dann hat mich auch das ein bisschen noch nachdenklich gemacht. Einige von euch haben jetzt diese Frage gestellt, ja, wenn wir jetzt nicht zu diesen 28 Glaubenspunkten zu allem Ja und Amen sagen können, müssen wir dann austreten aus der Gemeinde. Ja? Und mir ist ein umgekehrtes Beispiel in den Sinn gekommen. Ich habe ja immer wieder zu tun mit Personen, die sich taufen lassen möchten, die sich der Gemeinde anschließen möchten. Und jetzt vor kurzem hatte ich auch wieder so ein Gespräch und ich bin nicht sicher, ob das jetzt auf eine Frage hinausläuft oder einfach eine Beobachtung, die ich in den Raum hineinwerfen möchte. Aber was für mich interessant war in diesem Zusammenhang, diese Person, die ist noch nicht jetzt sehr lange hier dabei, Aber sie hat von wir als Adventisten gesprochen. Sie hat sich selbst in diese Gruppe der Adventisten hineingenommen, obwohl sie nicht getauft ist, obwohl sie nicht aufgenommen ist. Sie identifiziert sich offensichtlich mit unserer Kirche, mit unserer Gemeinschaft. Und ich habe gemerkt, ich als Pastor bin dann ein bisschen in so einem Spannungsfeld, ja, weil ich so das Gefühl habe, oh, die weiß ja noch gar nicht, was das heißt. Im Sinne von, ich muss dir doch erst noch all die 28 Glaubenspunkte erzählen und all die Dinge vor Augen führen, damit sie überhaupt weiß, wozu sie da ihre Unterschrift gibt sozusagen, ja. Aber das erscheint mir jetzt auch im Blick auf das, wie du das beschrieben hast, ja eigentlich fast widersprüchlich. Ja, ich meine, wer bin ich als Pastor, dass ich jetzt dieser Person, die sich selbst als Adventistin identifiziert, vorschreibe, was sie genau alles zu glauben hat, damit das auch die Bestätigung hat, sozusagen die offizielle. Und so gesehen, glaube ich, dürfen wir uns selbst vielleicht ein Stück weit auch ermutigen, auch wenn wir nicht mit allem einverstanden sind, einfach dabei zu bleiben, auch im Blick auf Personen, die neu dazukommen. Weil ich meine, ich verwende das tatsächlich immer wieder mal auch als Argument, wenn jemand sagt, oh, also mit dieser oder jenen theologischen Position, da tue ich mir ein bisschen schwer, weiß ich nicht, das Alter der Erde oder was auch immer. Ja? Wo ich dann sage, naja, wir haben in der Gemeinde viele Geschwister, die würden auch nicht alle 28 Glaubenspunkte unterschreiben. Und das ist eigentlich eher ein Argument, das ich ermutigend finde, weil ich sage, schau mal, wir haben als Christen die Freiheit, nach unserem eigenen Gewissen zu handeln. Und im Endeffekt selbst mit Gott auch abzumachen. Ich meine natürlich, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte siebenten Tagsadventist sein, aber ich habe mit dem Sabbat überhaupt nichts am Hut, dann sage ich vielleicht, naja, dann ist das vielleicht nicht die richtige Kirche für dich, ja. Aber das hat mich einfach sehr zum Nachdenken gebracht. Ich weiß nicht, ob du vielleicht darauf reagieren möchtest oder ob von eurer Seite Reaktionen darauf sind, aber gerade aus der umgekehrten Perspektive fand ich das interessant.
Ja, das ist ein sehr schönes Beispiel, weil wir ja die Identifikation mit der Gemeinde nicht an irgendwas festmachen, sondern das lebt doch in uns. Ja? Und ich habe daran gedacht, dass in der frühen Christenheit die Mission so lief, und die war ungeheuer erfolgreich, ja? So lief, dass Leute einfach zum Gottesdienst, das war damals eine gemeinsame Mahlzeit, mitgenommen wurden. Die wurden einfach mitgebracht. Und da wurde natürlich von Jesus gesprochen, da wurden auch Glaubenslehren besprochen. So ein Paulusbrief hat ja auch manches in sich, ja, das wurde auch besprochen. Aber wie viel hat so ein Gast verstanden? Wie viel hat er begriffen von Lehren, die Christen da lernen? Das hat eine lange Zeit gebraucht, bis er soweit war, das zu verstehen. Und seht, das ist doch bei uns Menschen immer so. Also wie lernen wir? Wir lernen doch ganz viel und das Allermeiste im Leben, indem wir es uns von anderen abgucken. Wie lernen wir Sprache? Wie lernen wir Kultur? Wie lernen wir Leben? Wie gehen wir um, wenn wir in eine fremde Umgebung kommen? Wir gucken einfach, wie es die anderen machen. Und was verstehen wir denn davon? Na, zunächst ganz wenig. Aber wir lernen es tun. Und im Tun begreifen wir hinterher, was wir da tun. Das kommt oft erst hinterher. Und das ist gut so. Also wir haben so diesen Gedanken, das ist so der Rationalismus, aus dem wir hergekommen sind. Ne? Der Gedanke, du musst es erst verstehen und dann musst du es bejahen. Und dann, wenn du es bejaht hast, dann ist es in Ordnung, dann ist es gut. Aber die Realität geht andersrum. Ich mach's erst mal, weil man mir gesagt hat, probier doch mal. Und indem ich es mache, merke ich, es ist gut. Und indem ich merke, es ist gut, denke ich drüber nach. Und am Ende verstehe ich es auch ein bisschen. Und so wachsen wir alle in der Praxis des Glaubens, die wir von anderen sehen und erleben. Das Wichtigste ist, dass wir einander den Glauben vorleben. Das ist viel wichtiger, als dass wir erst denken, wir müssen das erklären. Wie viel können wir schon erklären? Sind wir nicht alle auf der Suche nach den guten Erklärungen? Die sind auch wichtig. Aber ich glaube, das Leben ist stärker.
Ja, vielen Dank. Dann war Monika vorhin noch dran. Ich habe mich dazwischen geschoben. Und dann Otis, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe.
Danke. Für mich war jetzt sehr hilfreich, dass du sagtest, wir sollen doch unsere Meinung oder unsere Ansichten einfach mitteilen und damit leben. Für mich war eigentlich immer klar, ich bin so der Typ, der sagt, ja, okay, du siehst das anders, was soll's. Aber von gewissen Statements der Leitung und von was ja in der Generalkonferenz verhandelt wird, entstand für mich jetzt eigentlich immer so eine Polarisierung, die ich hatte das Gefühl, die drängen mich in eine Ecke. Eben, da war dann für mich auch so die Frage, ja, gehöre ich jetzt noch dazu oder nicht? Also ich finde das sehr schwierig, weil das ja auch von oben kommt und so weltweit, oder? In unserer Gemeinde erlebe ich das gar nicht so. Da ist Austausch möglich, da ist auch viel Toleranz. Und wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann plädierst du einfach dafür, bleib doch einfach und bleib mit deinem Gewissen, mit deiner Ansicht da und teile das mit den anderen, egal was da sonst herumschwirrt. Da habe ich das so richtig verstanden.
Ja, bleib dabei und sprecht darüber, diskutiert. Wir sind ja nicht einsam. Und wenn wir in einer Gemeinde leben, dann gibt es, diesen Austausch und dieses Miteinander, dass wir einander beeinflussen. Und das brauchen wir auch. Das ist nicht die Frage, was mache ich, sondern es ist die Frage, was machen wir? Wir gemeinsam. Und das Gemeinsame ist die eigentliche Kraft. Und die hat auch Auswirkungen nach außen, die hat auch Auswirkungen an die leitenden Leute. Die können nicht machen, was sie wollen, wenn sie an der Gemeinde vorbeigehen. Das machen sie auch nicht, denn sie sind ja auch davon geprägt. So haben wir eine indirekte Stimme, die ist winzig klein gegenüber dem Weltfeld und der vielen, vielen Adventisten weltweit, die vielleicht einer ganz anderen Kultur folgen. Und man muss auch verstehen, dass eine Leitung vielleicht der Mehrheit mehr zuhört als der Minderheit. Ja, wir Europäer sind eine ziemliche Minderheit. Das muss man verstehen. Das ist auch in Ordnung. Aber deswegen müssen wir uns nicht jetzt ausgegrenzt fühlen oder ausgrenzen lassen. Selbst wenn das manchmal so klingen sollte. Warum sollten wir uns das annehmen?
Okay, ich glaube, Otis, hattest du dich auch gemeldet nachher? Oder das war der Hinweis auf Otis? Ja,
okay,
sure, okay. I'm translate,
yeah. Yeah, the
team, this is a very... Say it in English and then I translate in German still, okay?
We need the mic also, right?
Yeah, you can. Okay. I translate after you, okay?
Okay. The team this evening is very important. If you remember the church in Pergamos, they were looking for unity also, wasn't they? And we have the pagan side and we have the Christian side. But their unity was without the truth. And we see, and I'm listening to the discussion, I haven't heard anything much about the truth. I heard about uniformity. And unity and uniformity is two different things. We don't want to wear the same uniform to be in unity. It's different. And what Varite, where does Varite come into unity? Because without Varite and love, there can be no unity. And this is very important. So my point is that if you can, Moore said something about Varite and unity. I heard you say about the middle point, and maybe the middle point, that's what my sister was saying, is regarding the Bible and the fundamental belief. Because Christ says that we must teach them, and then we baptize them. So it's not Adventist. It's Christ says that. It's important. And this example is very important. God, there was a pastor that came one time in Switzerland. He was teaching. They took him off the conference. He was from America. He was teaching that there was no sanctuary message. And I don't know how you get to pastorship, but he was a big pastor. So there was many compromises. The person that baptized him, he didn't believe in the sanctuary message. But he go up the scale without believing the sanctuary message, and after they kick him off the conference, he still come on teaching about the sanctuary message. So our fundamental belief is very important.
Ja, ich versuche zu übersetzen. Also das, was ich... So, also er hat gesprochen darüber, dass das ja ein wichtiges Thema ist, auch worüber wir heute Nachmittag nachdenken. dass ein Unterschied ist zwischen Einheit und Einheitlichkeit, also dass wir ja nicht alle einheitlich sein müssen und trotzdem eine Einheit haben. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, dann hast du festgestellt, wir haben noch nicht so viel über Wahrheit oder die Bedeutung von Wahrheit gesprochen. Und du würdest schon sagen, dass quasi die Wahrheit, und du hast das Beispiel genannt von der Sanctuary Message, also Heiligtumslehre, ja, dass es da doch auch einen Unterschied gibt, ob jemand noch quasi zur Gemeinde dazugehört, auch wenn er das ablehnt oder nicht. Ich weiß nicht, ob du...
Pergamos, die Gemeinde.
Und die Gemeinde in Pergamos, dass sie... Ja, dass dort auch eine ähnliche Schwierigkeit war, dass sie...
Weil die Pagan und die Christen wollen zusammenkommen.
Mhm.
But there was a compromise. They want unity.
Okay, mhm. Also es war ein Kompromiss. Ein Kompromiss und sie wollten... Ja. Ja, und sie haben versucht, Einheit zu finden, aber dabei Kompromisse geschlossen. Ja? Und die Wahrheit zur Seite gestellt, genau. Ja, okay, also da im Prinzip, das ist die Frage, glaube ich,
ja.
Was tun wir in Situationen, wenn sozusagen die Wahrheit eigentlich zu Kosten von vielleicht Einheit geht und dann sind wir alle gemeinsam, aber wir nehmen vielleicht etwas Wesentliches einfach zur Seite.
Ja, und das ist eine sehr wichtige Frage. Wir wollen ja nicht, dass Einheit um den Preis gewonnen wird, dass alles egal wird. Ja, vorhin kam mal das Wort Chaos. Ja, das wollen wir nicht. Das heißt also, andererseits Einheitlichkeit, also alle denken genauso, halte ich nicht für zielführend, weil das nie erreicht wird und man dann neue Streitpunkte findet. Jetzt denken alle genauso, aber schon wieder gibt es eine neue Idee oder jemand macht es nicht ganz genauso und dann ist wieder ein Streit da. Also wie kann Einheit gelingen ohne Kompromisse an der Kernwahrheit? Und nach meiner Meinung ist die Frage nach der Wahrheit immer ein Ringen, eine letzte Antwort können wir geben, die aber niemandem wirklich hilft. Die letzte Antwort heißt, was Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Aber was heißt das jetzt? Da geht die Frage ja wieder los. Da sind wir uns alle einig. Aber was heißt das jetzt genau? Und das meine ich so. Das Ringen um die Wahrheit ist immer eine Frage, wie eng ist ein bestimmtes Glaubensthema verknüpft mit dem, was Christus für uns getan hat. Lasst mich das an einem Beispiel zeigen. Ich nehme den Sabbat als Beispiel. Der Sabbat ist für uns eine ganz wichtige Wahrheit. Man könnte natürlich auch darüber streiten und sagen, muss es genau dieser Tag sein? Einen Tag der Ruhe brauchen wir alle, das ist klar, aber ja, man könnte darüber streiten. Wie würden wir diesen Streit klären können, dass es der Sabbat sein muss? Wenn wir sagen, ja, das steht in den 10 Geboten, das steht im Mosebuch, dann könnten wir auch Gebote anführen, die auch im Mosebuch stehen und die wir nicht beachten. Das hat eine gewisse Tücke, ja? Wenn wir uns einfach nur auf Bibeltexte berufen. Die Frage ist anders. Die Frage heißt, wie eng ist der Sabbat mit Christus verknüpft? Wie eng hängt das zusammen? Und ich will euch sagen, wie ich das sehe. Im Hebräerbrief, also im Neuen Testament, wird im 4. Kapitel der Sabbat verknüpft mit der Hoffnung der Christen. Das heißt, wer zu seiner Ruhe gekommen ist, ich zitiere das mal, was der Schreiber dort schreibt, wer zu seiner, zu Christi, zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht von seinen Werken. Und dann zitiert er das Sabbatgebot. Dann zitiert er die Schöpfung, wo Gott ruhte von seinen Werken. Das heißt also, er verknüpft Erlösung, den Frieden, den wir mit Gott haben, die Hoffnung, die wir haben auf seine neue Welt, mit dem Sabbat. was wird denn dann aus dem Sabbat? Wenn man diese Verknüpfung herstellt, da wird der Sabbat zu einer Vorfreude auf die neue Welt Gottes. Ich habe schon den Frieden in Gott gefunden und jeden Sabbat erlebe ich das, so wie heute wir hier zusammen. So erlebe ich das, dass wir miteinander in der Erlösung durch Christus schon verbunden sind und eine ganz wunderbare Hoffnung haben. Man könnte den Sabbat auch anders verstehen. Und das finde ich nicht so christusnah. Ja, der Sabbat geht ganz christusnah. Wir könnten ihn auch so verstehen und sagen, naja, der Sabbat ist der Stresstest. Ja, Stresstest, an dem sich dann zeigen wird, wie gut wir sind. Ja, ihr erinnert euch, dass mal die Banken so eine Stresstest machen mussten. Ja. Ist das der Sabbat ein Stresstest? Oder ist eine Vorfreude auf die Erlösung? Das sind zwei verschiedene Sabbate. Und der christliche Sabbat ist die Vorfreude auf die Erlösung, weil Christus uns schon angenommen hat. Lasst uns den Sabbat unter diesem Gesichtspunkt, also ganz nah an dem Erlösungswerk Jesu sehen. Und dann wird niemand, hoffentlich, streiten darüber, ob der Sabbat ein guter Tag ist oder ob wir den nicht brauchen. Versteht ihr? Das ist für mich die Kernfrage. Wie dicht ist das mit Jesus verbunden? Wie sehr steckt Jesus in dieser Botschaft drin, die wir da haben? Und wenn wir so rangehen, dann kommt das Staunen über Gottes Werk in Christus immer wieder in die Mitte. Besser kann es doch eigentlich nicht sein unter uns.
Amen. Mit diesem wundervollen christozentrischen Gedanken von deiner Seite. Bleib noch einen Moment bei mir. Möchte ich gerne auch diesen Fragenteil heute abschließen.